Wir sind in Matthäus Kapitel 24. Wir sind letztes Mal bis Vers 35 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 36 weiter. Ich war als Kind bei den Pfadfindern und als Jugendlicher, und die Pfadfinder, die haben so einen Slogan, der heißt allzeit bereit. Also allzeit bereit, sozusagen diese Pfadfinder-Prinzipien hochzuhalten, Verantwortung vor Gott und vor anderen Menschen und für dich selbst wahrzunehmen. So ein weiterer Slogan war jeden Tag eine gute Tat. Und allzeit bereit, das ist ein guter christlicher Slogan eigentlich. Also hoffentlich mehr als ein Slogan, den wir nur so mit unserem Mund bekennen, hoffentlich eine echte, praktische Lebensphilosophie. Allzeit bereit, Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, Zeugen zu sein für Jesus. Das ist das Lebensmotto, das Jesus uns heute lehrt. Allzeit bereit. Den letzten Vers, den wir gelesen haben, ist der Vers 35, wo Jesus gesagt hat, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Gott steht absolut treu und verlässlich zu seinem Wort, 100%. Wir können ihm beim Wort nehmen, das, was er verspricht, das hält er. Und im Kontext, was hat Jesus oder Gott seinem Volk schon immer versprochen? Er hat ihnen versprochen, dass er sie segnen wird, wenn sie ihm vertrauen, wenn sie ihm treu sind, wenn sie ihm gehorsam sind. Segen in alle Ewigkeit, Gemeinschaft schon hier und jetzt und ultimativ im Himmel. Aber auf der anderen Seite wird er sie richten, wenn sie untreu sind und ungehorsam und rebellisch und ungläubig sind. Ich lege euch vor Segen und Fluch, hat Gott schon gesagt im 5. Buch Mose. Wählt, wenn ihr dienen wollt, irgendwelchen Götzen oder dem Herrn. Josua hat gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und die Juden zur Zeit Jesu, und damit meine ich jetzt nicht jeden Einzelnen, weil auch Jesus und seine Jünger waren Juden, aber die Leiter der Juden und die allermeisten, die haben Jesus, den von Gott gesandten Messias, das heißt den im Alten Testament versprochenen Retter und König, abgelehnt. Das war die ultimative Rebellion gegen Gott, ultimativer Unglaube. Und Jesus hat unter Tränen Gericht angekündigt über Jerusalem, über den Tempel und über diese Generation, die ihn abgelehnt hat. Und er hat ihnen gesagt, Jerusalem und der Tempel, die werden zerstört werden und damit auch das alttestamentliche Judentum. Und dennoch haben sie ein paar Tage später gerufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wir wollen es auf unsere Kappe nehmen. Und so sehr haben sie Jesus gehasst, so sehr wollten sie Jesus loswerden, weil er eine Gefahr war für ihre Religion und ihre Position. Und Jesus hat Wort gehalten. Und er hat ihnen diesen Lohn gegeben, den sie wollten in ihrer Überheblichkeit. Und Jesus hat 70 nach Christus die römischen Legionen gegen Jerusalem gebracht, und das war furchtbar. Das war der Holocaust des ersten Jahrhunderts. Hebräer 10 sagt, und es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, als Rebell. Gott ist geduldig, sehr geduldig, viel mehr als jeder von uns, aber Gott lässt sich auch nicht verarschen. Er ist der Schöpfer. Er ist der souveräne König dieses Universums und er wird richten. Das ist kein Geheimnis, das hat er uns schon immer angekündigt. Und laut dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus sind über 1 Million Juden umgekommen in diesem jüdischen Krieg. Und die, die es überlebt haben, sind versklavt worden und sind verstreut worden in die ganze Welt. Und Jerusalem war eine Ruinenstadt, bis 135 nach Christus der Kaiser Hadrian eine neue Stadt aufbauen hat lassen mit einem neuen Tempel, nicht zu dem wahren Gott, sondern zu irgendeinem heidnischen Gott, einem römischen Gott. Und die Altstadt in Jerusalem, die wir heute sehen, die ist aus dem Osmanischen Reich. Und heute steht der Felsendom auf dem Tempelberg. Aber als die Stadt Jerusalem zerstört wurde, war kein einziger Christ mehr in dieser Stadt. Weil Jesus hat zu ihnen gesprochen, konkret zu den vier Jüngern am Ölberg, die ihn gefragt haben. Und er hat ihnen ein Zeichen angekündigt, an dem sie erkennen werden, wann das bevorsteht. Und ihr wisst, Bibelleser sind besser informiert. Jesus-Nachfolger, lest dieses Buch. Jede Verheißung, jede Warnung, die wir da drin finden, wird eintreffen. 100% garantiert. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat Jesus gesagt. Und die Christen, die haben es ernst genommen, was Jesus gesagt hat, und die sind alle geflohen, bevor die Stadt zerstört wurde, nach Paella, in eine Stadt oder das Gebiet um diese Stadt, das ist östlich des Jordans, also über den Jordan. Jesus hat gesprochen, die, die ihm vertraut haben, auf ihn gehört haben, die ihm gehorcht haben, die sind gerettet worden. Die, die seine Worte nicht ernst genommen haben und die ungläubig waren und ungehorsam waren, die sind gerichtet worden. Und das ist immer so. Die Frage ist, wie ernst nimmst du die Worte Jesu? Wie ernst nimmst du Gottes Wort? Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, in diesen verrückten Zeiten, in Zeiten der Unruhen und Bedrängnisse und Verfolgungen, er hat ihnen gesagt, erstens, lasst euch nicht verführen. Und dann zweitens, erschreckt euch nicht, lasst euch nicht beunruhigen. Und drittens, bleibt treu bis zum Ende eures Lebens, egal was. So wie in der Ehe, durch gute Zeiten, durch schlechte Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet. Eure Liebe soll nicht erkalten. Wer ausharrt bis ans Ende, hat Jesus gesagt, wird errettet werden. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, das Leben im Glauben ist ein Dauerlauf. Es ist erst vollendet, wenn wir am Ziel sind. Dauerlauf, also mit Ausdauer. Das steckt schon in dem Wort drinnen, bis zum Ende. Viertens hat Jesus gesagt, seid meine Zeugen. In diesen Umständen. Predigt das Evangelium und fünftens seid bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Und diese letzten beiden Punkte, da haben wir nicht viel drüber geredet, letzte Woche, aber da sehen wir noch deutlich einen Parallelstellen im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Und das sind alles auch gute Punkte für uns heute. Was darf es dich kosten, ein Zeuge für Jesus zu sein heute? Deinen Mund aufzumachen, ein Zeuge zu sein in und mit deiner Ehe, zu geben, praktisch zu lieben. Wir leben auch in ziemlich verrückten Zeiten gerade, wo auch viele Nöte da sind, auch viele Ängste, viel Verunsicherung, auch ja, in einer gewissen Verfolgung. Auch das hat Jesus versprochen. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in dieser Welt, die werden verfolgt werden um Jesu Willen. Und wenn das nur bedeutet, dass Leute über dich lachen oder dich belächeln, wegen deiner Einstellung, wegen deinem Glauben, die Kollegen, die Freunde. Ich habe letzte Woche auf YouTube ein Video von einer Talkshow angeschaut, wo Martin Lohmann ausgelacht wurde vom Publikum, weil er eine christliche Ansicht vertreten hat. Christliche Einstellung dem Leben von ungeborenen Menschen gegenüber und seine Einstellung der Sexualität gegenüber. Christliche Einstellung. Und danach hat er aufgrund seiner Aussagen sogar einen Job verloren. Und ich denke, ihr kennt es. Ich kenne es, dass Leute manchmal lachen, dich belächeln. Und ich würde auch sagen, wenn du nie belächelt wirst von dieser ungläubigen Welt, dann bist du wahrscheinlich kein sehr ausgesprochener Christ. Vielleicht eher so ein Undercover-Nachfolger. Ich weiß nicht, ob es dann Nachfolger ist, gell? Aber so ein Undercover-Christ. Aber versetz dich in die Jünger zur Zeit vor der Zerstörung Jerusalems. Wenn du gewusst hättest von Jesus, dass diese Stadt zerstört werden wird, dass es nur wenige überleben werden, das war ein furchtbares Gemetzel, würdest du deine Freunde ansprechen drauf, deine Bekannten, Menschen, mit denen du so zu tun hast, würdest du sie warnen, würdest du ihnen davon erzählen, dass es eine Rettung gibt, dass es einen Ausweg gibt, oder, naja, wäre es ja egal, so aus Menschenfurcht oder deinem Ansehen vor Menschen, deinem Image zuliebe, würdest du schweigen und würdest du in Kauf nehmen, dass sie sterben und dass sie ins Verderben gehen. Es geht um Leben oder Tod, Himmel oder Hölle letztendlich. Naja, wir sind heute auch in derselben Situation. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis, dass Jesus wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Wir werden alle vor ihm als Richter stehen. Und es geht um unser ewiges Heil oder unser ewiges Unheil. Und Jesus hat einen Ausweg geschaffen. Er hat das perfekte Leben für uns gelebt, das wir nicht leben können. Und hat dann im Austausch unser Leben auf sich genommen und an ein Kreuz getragen, damit wir seinen Platz einnehmen können als Sohn, als Tochter Gottes. Und das bietet er uns an. Vergebung, Versöhnung, wegen dem, was er für uns getan hat. Und das Tolle ist, es beginnt schon hier und jetzt. Du darfst jetzt schon als Kind Gottes in Beziehung mit Gott leben, statt als Feind Gottes zu leben. Du darfst jetzt schon heil leben, statt unheil zu leben in Sünde. Jesus hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt, das heißt uns Menschen in der Welt, geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn für uns gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dann hat Jesus weiter gesagt, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigartigen Sohnes Gottes. Die Bibel sagt uns ganz klar, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Gott spricht. Das Evangelium, es geht um Leben und Tod, es geht um Himmel oder Hölle. Himmel und Erde werden nicht vergehen, also die werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat Jesus gesagt. Gott wird Wort halten. Es wird Gericht geben. Ganz klar. Also wie sollen wir leben als seine Nachfolger in Anbetracht dieser Tatsache? Darüber wird Jesus zu uns heute sprechen. Matthäus 24 beginnt ja mit der Frage der Jünger, wann der Tempel zerstört werden wird und was die Zeichen sind, wann das bevorsteht. Und Jesus hat ihnen die Frage beantwortet. Aber dann am Ende seiner Ölbergrede, also dieses Gesprächs mit den vier Jüngern dort am Ölberg, am Ende von Kapitel 25, da spricht Jesus über ewiges Gericht, dass er die Menschen scheiden wird in zwei Gruppen. Und zu der einen im Vers 34 wird er sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Und zu der zweiten Gruppe, Vers 41, wird er sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereit ist dem Teufel und seinen Engeln. Also war gar nicht geplant, dass wir Menschen dort landen, sondern war für die rebellischen Engel und den Teufel bestimmt. Ja, leider Gottes haben Menschen sich dazu gesellt. In Vers 46 haben wir eine Zusammenfassung von diesem Abschnitt. Da heißt es, und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ist die Zusammenfassung der Menschheitsgeschichte. Am Ende wird es so sein, Himmel oder Hölle. Und wie gesagt, bibeltreue Ausleger diskutieren, wo genau in dieser Rede Jesu das Thema gewechselt wird von seinem Kommen im Gericht gegen Jerusalem zu seiner Wiederkunft am Ende der Zeit und dem ewigen Gericht über alle Menschen. Ich persönlich glaube, dass dieser Wechsel hier ist, zwischen den Versen 35 und 36. Jesus hat über die Zerstörung des Tempels gesprochen, über das Zeichen, wann es geschehen wird. Dann hat er gesagt, ich lese nochmal ab Vers 34, wahrlich, ich aber sage euch, dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Und dann Vers 36, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Von jenem Tag, an dem Himmel und Erde vergehen werden, weiß niemand. Und erinnert euch an die Frage der Jünger hier im Matthäus-Evangelium. Für die jüdischen Jünger war das Ende des jüdischen Zeitalters, Zerstörung des Tempels, gleichbedeutend mit dem Ende der Welt. Und ich weiß nicht, ob Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes schon verstanden haben, dass dem nicht so ist. Aber das ist gar nicht so wichtig. Der Punkt, den Jesus gemacht hat, ist, die Zerstörung des Tempels wird bald geschehen. In dieser Generation. Generation, biblisch gesprochen, sind so um die 40 Jahre. Erinnert euch, die Generation, die 40 Jahre in der Wüste war, und dann kam die nächste Generation. Und so ist es auch eingetroffen. Aber von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand. Nicht mal Jesus in seiner Zeit als Mensch hier auf der Erde hatte diese Offenbarung. Gott hatte gewählt, es nicht zu offenbaren, wann Jesus wiederkommt. Ganz bewusst. Und ich glaube, es ist deswegen, weil er wollte, dass wir allzeit bereit sind. Wie die Pfadfinder. Allzeit bereit. Gott kennt unsere Natur. Also zum Beispiel, wenn du weißt, dass eine Schularbeit oder ein Test in 4 Wochen stattfinden wird. Wann fängst du an zu lernen? Oder wann habt ihr angefangen zu lernen? 2 Tage vorher? Wenn es hochkommt, eine Woche vorher? Ja, ich habe so meine schulische Laufbahn vollendet. Ich habe ganz gutes Kurzzeitgedächtnis. Ich habe mal 1-2 Tage vorher das Zeug reingezogen, habe eine gute Note geschrieben. Eine Woche später habe ich alles wieder vergessen gehabt. Aber das ist so unsere Natur. Aber was ist, wenn der Lehrer sagen wird, ich werde euch einen Test geben und ich sage euch nicht, wann? Wir haben so einen Lehrer gehabt, der war ein genialer Lehrer. Der hat jede Stunde eine Stundenwiederholung gemacht und 2-3 Schüler abgeprüft und du wusstest nie, wann du drankommst. Und wisst ihr, was das gemacht hat mit uns? Wir haben versucht, dran zu bleiben an dem Stoff. Wir haben versucht, mitzulernen. Es ändert was an unserer Einstellung, oder? Wir haben versucht, allzeit bereit zu sein. Warum? Genau, weil wir nicht wissen, wann die Prüfung kommt. Und ich glaube, das ist auch Gottes Absicht hier darin, dass es nicht offenbart hat, wann Jesus wiederkommen wird. Mein Verdacht wäre, wenn Jesus uns Zeichen gegeben hätte, an denen wir erkennen können, wann er wiederkommt, dann würden zumindest manche von uns denken, naja, dann mache ich mich bereit, dann, wenn ich die Zeichen sehe. dann mache ich ernst mit Jesus. Dann kehre ich um von meiner Sünde. Dann fange ich an, nach Heiligkeit zu streben und meine Ehe in Ordnung zu bringen und mich zu versöhnen mit meinem Bruder und zu teilen und zu evangelisieren und nett zu sein zu anderen und aufzuhören, schlecht zu reden über andere. Dann, weil der Herr kommt. Ja, was, wenn wir es nicht wissen, wann Jesus kommt? Dann müssen wir alle Zeit bereit sein. Und wir wissen nicht, ob Jesus wiederkommen wird in unserer Lebzeit. Wissen wir nicht. Ich glaube, er könnte jederzeit wiederkommen. Und was sicher ist, wir sind seiner Wiederkunft näher als die Menschen je zuvor. Das wissen wir. Wir wissen aber auch nicht, ob wir nicht vorher zu ihm gehen. Wenn wir sterben, wir wissen, das wird zu unserer Lebenszeit passieren. Das hat noch jeder geschafft. Aber wir wissen auch nicht, wann wir sterben werden. Könnte auch heute sein. Beides ist nicht sicher. Aber beides, ob ich zuerst sterbe oder ob Jesus zuerst wiederkommt, hat im Prinzip denselben Effekt. Selbe Auswirkung. Wir werden vor Jesus stehen, als unserem Richter. Also lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter auf dieser Erde. Und übrigens, wenn Jesus wiederkommt und richtet, dann wird er dein ganzes Leben beurteilen. Nicht nur den einen Moment. Sagst, ach, hoffentlich bin ich am Predigen, wenn Jesus wiederkommt. Und ich sitze nicht am Klo oder ich schlafe oder so. Nee, das ist Quatsch. Jesus wird dein ganzes Leben betrachten und beurteilen. Und wir werden Rechenschaft dafür ablegen. Aber jeder Tag könnte dein letzter sein hier auf dieser Erde. Also deshalb müssen wir allzeit bereit sein und jeden Tag leben, als wäre es der letzte. Das ist der Punkt, den Jesus machen wird. Und er wird uns das durch ein paar Beispiele, durch ein paar Illustrationen illustrieren. Gut, lesen wir weiter. Vers 36. Von jedem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer wird gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Was ist der Vergleich hier? Meine Bibelworkshop-Leute, was ist der Vergleich hier? Zeit Noahs und heute. Was ist der Vergleich? Vergleich ist nicht, dass die Menschen böse waren zur Zeit Noahs. Das waren sie auch. Aber das ist nicht der Punkt hier, den Jesus macht. Der Punkt ist, sie leben ganz normal in den Tag. Sie tun die normalen Dinge des Lebens. Sie essen, sie trinken, sie heiraten und verheiraten sich. Das sind alles gute Dinge. Genauso wie arbeiten auf dem Feld oder an der Mühle zu mahlen. Der Punkt ist, sie taten die ganz normalen Dinge des Lebens, wie jeden Tag, an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, an dem Tag, an dem das Gericht kommt. Und sie sind sich dessen nicht bewusst. Sie sind unvorbereitet, es kommt plötzlich über sie und dann können sie ihr Schicksal nicht mehr ändern. Und die meisten Menschen zur Zeit Noahs waren nicht bereit, Gott nachzufolgen. Die waren rebellisch gegen Gott und dadurch auch böse dann. Und die Anwendung für uns ist, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. als Richter. Also seid allezeit bereit. Und was heißt es, bereit zu sein? Na, erstens heißt es, dass du bekehrt bist. Echt, wirklich bekehrt zu Jesus, dass du umgekehrt bist zu Jesus. Dein Vertrauen von dir selbst weg, deiner Selbstgerechtigkeit weg, auf Jesus allein setzt und das, was er am Kreuz für dich getan hat. Und dass du ihm nachfolgst. Ohne Kompromisse, ohne Wenn und Aber. Die gute Einstellung hast, dass du Gott und deine Nächsten liebst. Also erste Beispiel jetzt, Vers 43. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt. Juden haben die Nacht in vier Zeitabschnitte, in vier Nachtwachen eingeteilt. Wenn er wüsste, wann der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Also hier ein Beispiel, eine Illustration von einem Hausbesitzer und einem Dieb. Diebe rufen ja in der Regel nicht an. Hallo Herr Weber, ich habe vor, so zwischen 2 und 4 nachts heute bei Ihnen vorbeizuschauen. Bitte kommt mir nicht in die Quere. Oder so machen die nicht. Das wäre kontraproduktiv für den Dieb. Was würde dann passieren? Dann würde der Hausbesitzer vielleicht mit der Pumpgun in der Hand warten oder hätte die Polizei schon verständigt und die würden auf ihn warten, klick, klick. Und die Sache wäre erledigt. Also der Dieb kündigt es nicht an. Und das ist der Punkt hier. Der Hausherr weiß nicht, wann der Dieb kommt. Deswegen ist das Aufbleiben keine sehr gute Strategie. Wie lange kannst du das durchhalten? Eine Nacht, vielleicht zwei. Spätestens dann musst du schlafen. Also der Hausherr muss ständig wachsam sein. Das heißt, es braucht was anderes. Es braucht eine ständige, eine permanente Überwachung. Also sowas wie eine Alarmanlage oder einen Sicherheitsdienst oder so etwas. Allzeit bereit. Das ist der Punkt. Und dann sagt Jesus, deshalb seid auch ihr bereit. Denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Ich finde das interessant, es gibt Geschwister, die ständig nach Zeichen der Zeit suchen und irgendwo sehen, die beherzigen diesen Vers nicht. Wir haben keine Zeichen, wann Jesus wiederkommt. Wir brauchen sie auch nicht, das wäre kontraproduktiv, das ist genau der Punkt, den Jesus hier macht. Deshalb müssen alle Christen zu aller Zeit, in jeder Generation, allzeit bereit sein. Sprich, wir müssen jeden einzelnen Tag volle Kanne mit und für Jesus leben. Jeden Tag treu sein in diesem Kampf, den wir stehen, den guten Kampf kämpfen. Jeden Tag nach Heiligkeit trachten, jeden Tag ein Zeugnis sein, jeden Tag meine Sünden bekennen und um Vergebung bitten, wenn ich jemanden verletzt habe. Jeden Tag Jesus gehorsam sein, jeden Tag beten, jeden Tag mich in seinem Wort stärken, jeden Tag meine Frau und meine Kinder lieben, jeden Tag den Leib Christi auferbauen und ein Zeuge sein und Gutes tun, jeden Tag, bis Jesus wiederkommt oder bis du stirbst. Jeden Tag, das ist der Punkt. Jeden Tag aus seiner Gnade, heute aus seiner Gnade und dann morgen aus der Gnade, die Jesus mir morgen gibt. Also wie gesagt, ein Dauerlauf ohne Unterbrechung, ohne sich so eine kleine Sündenauszeit zu gönnen oder eine Kompromisspause zu gönnen, irgendwie faul und gleichgültig, nachlässig zu werden. Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Allzeit bereit. Wenn du Zeichen der Zeit brauchst, um heilig zu leben oder zu evangelisieren oder für Jesus zu leben, dann ist deine Motivation falsch. Dann zeigt das, dass da irgendwas faul ist. Nee, du musst jeden Tag für Jesus leben, nicht nur, wenn du irgendwelche Zeichen siehst. jeden Tag für Jesus, allzeit bereit. Zweites Beispiel, was Jesus uns hier gibt, ist das Beispiel von einem Knecht oder einem Diener, Vers 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Also Bild von einem Knecht, einem Diener. Und er hat hier die Aufgabe, seine Mitknechte, das heißt seine Mitdiener, zu versorgen. Also im Prinzip geht es hier um Beziehungen. Die Beziehungen, die dieser Knecht hat mit seinen Mitknechten. Und ihr könnt gerne praktisch euch umschauen und an die Geschwister hier denken. Wir sind alle verantwortlich für unsere Geschwister, für unsere Mitdiener von Jesus. Glückselig jener Knecht, Vers 46, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Und er weiß nicht, wann der Herr kommt. Und wenn er bei diesem Tun gefunden werden will, dann muss er es jeden Tag, dann muss er es beständig tun. Das ist der Punkt hier. Er muss beständig diese richtige Haltung haben. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Er wird ihm noch größere Verantwortung geben. Und das ist ein biblisches Prinzip. Wer treu ist im Kleinen, dem wird Gott Verantwortung über mehr oder über Größeres geben. Ich habe vorgestern ein altes Video geschaut mit dem Pastor Chuck Smith, also der die erste Calvary Chapel da gehabt hat. Und es war so ein Video von so einer Frage- und Antwortzeit auf einer Pastorenkonferenz. Und da wurde der Pastor Chuck gefragt, was würdest du jemandem sagen, der gerne lehren will in der Gemeinde? Und der Pastor Chuck hat gesagt, man lernt durch Übung. Ich würde ihn zu den Drittklässern schicken in den Kindergottesdienst. Und wenn du lernst, so zu lehren, dass die Drittklässler dich verstehen können, dann können dich auch alle anderen verstehen. Und vielleicht ist das echt ein blödes Beispiel, wenn ich mir das jetzt so überlege, weil Erwachsene lehren ist nicht größer oder höher als Kinder lehren, wahrscheinlich eher umgekehrt, wenn ich so wie Jesus denke. Aber viele denken so, oder? Kinder lehren oder Kinderlobpreis, das ist irgendwie so geringer als, hier, wenn ich hier vorne stehen kann. Das ist es wirklich, oder? Also das andere ist nicht so mein Ding. Weißt du was, es ist großartig. Weißt du warum? Weil Kinder klopfen dir in der Regel nicht auf die Schulter. Da ist kein Ansehen drin, da ist kein Ruhm drin, da kannst du keine Follower sammeln auf Facebook. Aber du kannst eine echte, gute, richtige Einstellung lernen dabei. Und das ist großartig. Jesus sagt, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Ich sage euch, glücklich ist jener Knecht. Er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Er wird ein Miterbe sein mit Christus von seinem herrlichen Reich. Und ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Kontrast dazu, Vers 48. Wenn aber jener, und seht das auch hier, es geht um denselben Knecht. Es geht hier um zwei Einstellungen, die jeder von uns haben kann. Wir können so ein Knecht sein oder so ein Knecht sein. Zwei Wege, die jeder von uns geben kann. Wir haben eine Entscheidung. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, So wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Petrus spricht in seinem Brief von Spöttern, die nach ihren eigenen Begierden wandeln, die selbstsüchtig sind, die sich um sich drehen, die Sau rauslassen und die sagen, oh, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Wo bleibt er denn? Und so ist dieser Knecht hier. Er fängt an, nachlässig zu sein. Nimmer allzeit bereit. Denkt, er kann sich eine Sündenpause gönnen. Fängt an, selbstsüchtig zu leben. Mitknechte zu misshandeln. Wie ist dein Verhältnis gerade zu den Geschwistern hier in unserem Gemeindeleib? Nährst du sie wie der erste Knecht? Oder schlägst du sie, den einen oder anderen zumindest? Ja, na, nicht wörtlich, denke ich, aber in deinem Herzen, mit Worten, vielleicht hinter seinem Rücken, schlecht zu reden. Paulus schreibt in Korinthern, im 1. Korintherbrief 11, dass sie nicht zum Besseren zusammenkommen, sondern zum Schlechteren. Nicht zur Auferbauung, sondern zum Niederreißen. Gibt es das, dass man sich treffen kann? Von mir aus in einem Hauskreis oder in einer Gebetsgruppe oder als Leitergruppe oder von mir aus einfach, wenn du spazieren gehst mit einem Bruder oder mit einer Schwester und du erbaust den Leib hier nicht, sondern spaltest und zerstörst, indem dich einfach auskotzt über den Bruder oder die Schwester und tratscht und den schlecht machst und so Gemeinschaft, wo man sich gegenseitig nicht auferbaut, sondern eigentlich runterzieht und befleckt und am Ende dieser Gemeinschaft sind dann alle Beteiligten so wunderbar unzufrieden und kritisch und haben einen Hals auf den Dritten, der nicht dabei ist und schlechte Gedanken und schlechte Gefühle. Ich kriege das so mit, dass das so ab und zu mal passiert. Nee, nicht bei uns in der Gemeinde natürlich, gell? Ganz weit weg, ich glaube in Afrika oder Amerika oder so, soll das vorkommen. Naja, wisst, was ich meine, gell? Jeder prüfe sich selbst. Und ich predige auch zu mir. Simon hat uns herausgefordert am Männerstammtisch am Freitag an diesem Punkt. Danke, Simon. Ich weiß gar nicht, wo du bist gerade. Aber danke dafür. Das ist ein wichtiger Punkt. Simon hat uns die Frage gestellt, hast du einen Groll gegen irgendjemanden deiner Brüder? Oder ihr könnt gerne auch die Schwestern einschließen hier in unserem Gemeindeleib. Bist du unversöhnt mit irgendjemandem? Und jeder prüfe sich selbst. Versprühst du Gift? Versprühst du Unzufriedenheit und Spaltung? Oder baust du auf? Ich habe gestern Abend mit meinen Kindern diesen Vers im Galaterbrief als Andacht gehabt. Wir ernten das, was wir sehen. Was siehst du? Und ich weiß, wir sind ein Krankenhaus hier. Ich sehe jede Menge kranker Menschen hier, also besonders, wenn ich mich im Spiegel schaue. Ich sehe jede Menge kranke Ehen. Wir sind Jesus noch nicht so ähnlich, wie wir sein sollen. Aber die Frage ist, bist du Teil der Lösung? Bist du Teil der Heilung? Oder bist du ein Teil des Problems? Bist du ein Heiler und ein Nährer dieses Gemeindeleibes? Oder bist du ein Schläger dieses Gemeindeleibes? Und weißt du was? Es ist Jesu Braut. Jesus liebt seine Braut. Und das sollen wir auch. Misshandelt sie nicht. Bist du ein Werkzeug Gottes oder bist du ein Werkzeug in der Hand des Teufels? Auch das kann jeder von uns sein. Und wenn du auf der falschen Seite bist in dieser Sache, dann kehr um. Ändere deine Einstellung. Halt dein Herz Jesus hin. Zieh diesen Balken aus deinem Auge. Dann kannst du zu einem Heiler werden und sanft anfangen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders rauszuziehen. Wenn du Groll hast gegen irgendjemanden hier in unserer Gemeinde, dann bringst du Jesus. Sonst wird es zerstörerisch. Und dann geh hin und versöhn dich mit deinem Bruder, versöhn dich mit deiner Schwester. Rede mit ihm, rede mit ihr, nicht über ihn oder über sie zu anderen, okay? Jetzt, wenn wir nach diesem Lockdown wieder mehr und mehr zusammenkommen, lass uns das zur Auferbauung tun. Mit Jesus im Zentrum. Lass uns eine neue Vision gewinnen, worum es wirklich geht. Und es geht nicht um mich, es geht auch nicht um uns, es geht um Jesus. Es geht um sein Reich, es geht darum, dass wir diese Welt für ihn erreichen. 1. Johannes, schreibt uns der Apostel Johannes, wir wissen, Kapitel 3, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Und mit Liebe meint er jetzt nicht zuallererst irgendwelche warmen, zuneigungsvollen Gefühle. Ist auch schön, wenn das da ist, aber ist keine Bedingung für Liebe. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist wirklich sehr praktisch eine Hingabe. Und wisst ihr was? Ich kann meine Gefühle nicht ändern. Für den Bruder oder die Schwester oder wen immer. Nur Gott kann meine Gefühle ändern. Aber ich kann meine Einstellung ändern. Und wenn ich meine Einstellung ändere, dann wird Gott mein Herz ändern und meine Gefühle ändern. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, unsere Gefühle folgen oft unseren Entscheidungen. Und nicht umgekehrt. Und wirklich, das ist der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Ein Nichtchrist tut das, wonach er sich fühlt. Er kann gar nicht anders ohne den Heiligen Geist. Aber als Nachfolger Jesu leben wir nach seinem Wort. Im Glauben, in Gehorsam, aus seiner Kraft, nicht nach unseren Gefühlen. Vers 15, 1. Johannes 3, wenn ihr mitlesen wollt. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und er wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. So sind auch wir schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und dann Kapitel 5, 1. Johannes 5, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann er nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und das gilt natürlich auch für alle Schwestern und vielleicht für deinen Ehepartner, der neben dir sitzt. Es geht hier um eine Einstellung. Es geht hier um einen Lebensstil. Groll, Hass, Unversöhnlichkeit ist keine Option für uns als Nachfolger Jesu. Also kehr um davon, wend dich ab davon, wende dich Jesus zu. Und wende dich deinem Bruder, deiner Schwester, deinem Mann, deiner Frau, wem immer zu und lerne neu zu leben. Das ist eine Entscheidung. Seht ihr, das ist ganz schön krass, wenn wir weiterlesen. Wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit dem Betrunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und er wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil setzen bei den Heuchlern, bei denen, die nicht echt sind. Und hey, du kannst Menschen was vormachen, aber Jesus kannst du nichts vormachen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Boah, es geht wieder um Himmel oder Hölle hier und die Hölle wird keine Party sein. Sondern Weinen und Zähneknirschen, was immer das heißt. Ich meine, wenn du es rausfinden willst, bitte. Ich persönlich habe kein Verlangen, das rauszufinden. Also, Jesus lässt keine Option offen. Was für ein Knecht willst du sein? Ein dienender, aufbauender, nährender Knecht oder ein schlagender Knecht? Das hat ewige Auswirkungen hier. Ganz schön krass. Und ich wollte eigentlich noch die dritte Illustration von Jesus mitnehmen. Das Gleichnis von den Jungfrauen im Kapitel 25. Hätte thematisch eigentlich dazugehört, aber wir sind immerhin am Ende eines Kapitels und ich denke, das ist auch okay, wenn wir hier Schluss machen. Ich will euch kein Anstoß sein, einen Groll oder Hass gegen mich zu entwickeln nach dieser Predigt. Deshalb denke ich, ist es vielleicht besser, wenn wir sie uns für nächste Woche aufheben. Und lest aber voraus. Was haben wir gelernt heute? Was haben wir gelernt? Was ist unser Slogan? Allzeit bereit. Genau. Was heißt es, allzeit bereit zu sein? Volle Kanne für Jesus zu leben. Und zwar jeden Tag. Jeden einzelnen Tag. Morgen, später, irgendwann mal. Das ist der Slogan des Teufels. Heute, allzeit bereit. Das ist Gottes Slogan. Dass wir mit Jesus gehen, für ihn, mit ihm. Dass wir Gott lieben, unseren Nächsten lieben. Im Besonderen, diesem letzten Gleichnis, unsere Geschwister lieben. Jeden Tag, alle Zeit, allzeit bereit. Jesus liebt seine Braut und das sind wir. Er liebt sie so sehr, dass er sein Leben für sie aufgeopfert hat. Und ja, sie ist schon noch ein bisschen hässlich. Auf jeden Fall nicht so wunderschön, wie sie mal sein wird. Aber vielleicht können wir auch das von Jesus lernen, die Zukunft zu sehen, das Potenzial zu sehen. Nicht wie unsere Geschwister gerade sind, so wie sie, sondern wie sie einmal sein werden. Der Thomas aus Karlsberg, der hat so ein Zitat von Goethe unter jeder seiner E-Mails. Das heißt, behandle die Menschen so, als wären sie das, was sie sein sollten und du hilfst ihnen so zu werden, wie sie sein können. Das ist gut. Das ist gut. Jesus behandelt uns so. Das macht Jesus mit uns. Also lasst uns wachsen in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Amen. Allzeit bereit, okay? Allzeit bereit. Und hey, wenn du dich noch nicht zu Jesus bekehrt hast, musst du das heute tun. Schieb es nicht auf. Dann sprich jemanden von uns an. Wir beten gerne mit dir und beantworten jede Frage, die du zu dem Thema hast. Allzeit bereit. Jesus könnte heute wiederkommen oder du könntest heute zu ihm gehen. Wir wissen es nicht und es ist gut so. Deswegen müssen wir jeden einzelnen Tag bereit sein. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du klar sprichst. Dass du da auch nichts verschleierst, Herr. Dass du keine Hintertürchen offen lässt. Sondern dass du uns herausforderst jeden Tag. Jeden Tag. Und Vater, ich möchte nochmal Danke sagen auch für die Challenge, die der Simon uns am Freitag gebracht hat. Herr, dass wir in unserer Gemeinschaft als Gemeinde auch wieder ganz neu in diesem Licht leben. in dem Licht der Ewigkeit, mit einer ewigen Perspektive, mit einer ewigen Ausrichtung, in dem Bewusstsein, dass jeder einzelne Tag zählt, wenn wir einmal vor dir stehen werden. So, Vater, bitte ich um deinen Segen jetzt, dass du uns segnest mit diesem ganz neuen Herzen und dieser ganz neuen Bestimmtheit, allzeit bereit zu sein. Herr, füll uns mit deinem Geist, füll unsere Gemeinschaft mit deinem Geist, Herr, dass unsere Gemeinschaft geprägt ist von Auferbauung und nicht ablästern und runterziehen und Unzufriedenheit verbreiten, das ist auch ansteckend, sondern Herr, dass wir ehrlich und authentisch miteinander unterwegs sind und wenn wir was ansprechen müssen, dass wir es tun mit der Person, die es betrifft, dass wir einander anreizen zu guten Werken, wie du es gesagt hast, dem Ziel nachjagen, wie der Paulus gesagt hat, ich jage dem Ziel entgegen, meine Berufung in Christus Jesus. Vater, gib uns dieses Herz. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch unser wunderbarer Gott. Und ich mache heute mal pünktlich Schluss, nachdem ich letzte Woche so lange überzogen habe. Der Herr segne euch und begleite euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag.